Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Die frische Ausgabe vom Update-Podcast. Heute am 20. September. Der Tag, an dem noch nie so viele Menschen weltweit gemeinsam demonstriert haben für einen besseren Klimaschutz. Allein über 550 Städte in Deutschland sind dabei gewesen beim globalen Klimaprotest und weltweit waren es schätzungsweise über 2000. Und es ist der Tag, dieser 20. September, an dem das Klimakabinett das Klimaschutzpaket präsentiert hat. Und darüber haben wir gesprochen, und zwar mit Hanna Zeuke. Die ist aktiv bei Fridays for Future und die hätte sich wesentlich mehr gewünscht von diesem Paket.
Das, was so auf den Tisch gepackt wurde, das hätte man mehr ausbauen sollen. Zum Beispiel mit den Bahntickets. Unserer Meinung nach sollten die Bahntickets kostenlos sein, weil auch wenn jetzt die Mehrwertsteuer auf 7% sinkt, sind sie trotzdem noch teuer.
Hanna hat ihre Meinung und Finn Wandhoff hat die auch. Der ist von der Schülerunion und der sagt, Entschuldigung, also dass es dieses Klimaschutzpaket endlich gibt, das ist doch gut. Und außerdem wird am Klimaschutz schon viel, viel länger gearbeitet, nicht erst seit Fridays for Future, meint er.
Wir haben ja jetzt nicht erst begonnen, irgendwie im Klimakabinett etwas zu machen, seit es Fridays for Future gibt. Und ich glaube, dass das Paket von der Großen Koalition viel Gutes mit sich bringt. Und wo ich aber bei Hanna bin, ist die Feststellung, dass da noch mehr ginge.
Ja, die beiden sind sich in ein paar Punkten einig, in einigen aber auch nicht. Welche das sind, das werdet ihr in diesem Podcast noch erfahren von Finn und Hanna. Wir haben mit den beiden darüber gesprochen, wie zufrieden oder auch unzufrieden sie sind mit dem Klimaschutzpaket. Ergebnis unserer kleinen Debatte in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Am Ende gab es nicht nur für alle eine runde Augenringe extra, sondern auch ein Ergebnis.
Wie lang und wie hart, das hätte ich mir da auch noch nicht vorstellen können. Aber wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann kann ich nur sagen, es hat sich gelohnt.
18 Stunden lang verhandelt und am Ende ist nicht nur Annegret Kramp-Karrenbauer zufrieden gewesen. Das Klimapaket, das die Koalitionsspitzen von Union und SPD ausgehandelt haben, ist also seit heute da. Und mit diesem Klimaschutzpaket will eben die Bundesregierung die Klimaschutzziele für 2030 erreichen. Die Details dazu bekommt ihr jetzt von Klaus Remme, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Klaus, das Klimakabinett wirkte doch heute insgesamt sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen. Ist es jetzt wirklich der große Wurf, dieses Klimaschutzpaket?
Also sie waren zunächst mal sehr, sehr, sehr müde. Ich habe wirklich selten so viele schwere Augenlider gesehen. Bei dem einen oder anderen hatte ich die Befürchtung, der kippt mir hier vor den Kameras vom Stuhl. Die sind ja als Koalitionsausschuss auf die Bühne gekommen. Das Ganze übrigens ja auch wirklich ein Novum. Nicht etwa im Kanzleramt, sondern im Futurium. Darunter ging es nicht. Ein nagelneuer Bau hier in Berlin zwischen Hauptbahnhof und Wissenschaftsministerium. Das ist ein Veranstaltungszentrum, so eine Art Museum für die Zukunft. Das schien genau der passende Ort. Langer Tisch, 8 Leute, Fraktionsvorsitzende, Parteichef, Vizekanzler, Kanzler. Und alle waren todmüde, sodass am Ende doch nochmal nachgefragt wurde, ist das eigentlich wirklich gute Politik, dass ihr da sitzt und einfach 24 Stunden verhandelt und am Ende Kompromisse findet, die wichtigste Fragen lösen sollen in dieser physischen Verfassung.
Okay, aber um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ist es jetzt ein großer Wurf, dieses Klimaschutzpaket?
Du hast recht, Sie klangen sehr, sehr zufrieden. Sie haben gesagt, wir haben in der Tat auch das, um Kritik aufzunehmen, ein Bündel von Maßnahmen beschlossen, was aus Sicht der Opposition ein, sagen wir mal, wirres Nebeneinander ist, ist für die Bundesregierung eine Komposition. Große Ziele 2030, die kamen in Sack und Asche und haben gesagt, wir sind uns bewusst, dass wir die Ziele 2020 nicht eingehalten haben. Und Malu Dreyer von der SPD sagte, dafür schämen wir alle uns ein wenig, sagte sie wörtlich. Das soll uns 2030 nicht wieder passieren. Und wenn ich auf die unterschiedlichen Maßnahmen schaue, dann gibt es natürlich viele, viele Zahlen. 22 Seiten, 70 Einzelmaßnahmen, die wir hier bestimmt nicht durchhecheln können und werden.
Kannst du das vielleicht mal ein bisschen konkreter machen für uns? Weil Wie wird sowas eigentlich berechnet? Wie soll das konkret vonstatten gehen?
Na, wir haben ja in den letzten Wochen schon dieses Thema Bepreisung von CO2 als zentrales Steuerungselement erlebt. Wir haben darüber kontroverse Diskussionen gehört, vor allen Dingen, wie man diesen Preis, der pro Tonne CO2 festgesetzt wird, handelt oder nicht handelt. Wird es eine Steuer? Wird es ein Fixpreis? Wird es eine Art Verschmutzungszertifikat, dass der eine, der es braucht, kauft und der andere eben nicht und dadurch zusätzliche Kosten entstehen, die Dinge teurer werden? Nehmen wir zum Beispiel jetzt diesen Fixpreis, auf den man sich geeinigt hat. Der fängt an 2021 mit 10 Euro pro Tonne CO2. Und das, wenn wir das übersetzen, etwa an die Tankstelle, dann wird der Liter Sprit um etwa 3 Cent teurer. Da sagen die meisten, mein Gott, also von diesen 3 Cent werden wir das Klima sicherlich nicht retten. Das ist ein Preis, der soll jetzt Jahr für Jahr steigen, bis 2025 auf 35 Euro und danach gehandelt werden. Das ist ein Einstieg. Und wenn wir bei der Tankstelle bleiben, dann wird das nicht bei 3 Cent bleiben, dann wird es vermutlich auch nicht bei 15 Cent bleiben.
Und das ist was, womit so Klimaexperten im Vorfeld schon gerechnet haben? Oder sind die jetzt enttäuscht, zufrieden? Glauben die, das ist genug, das ist zu wenig?
Naja, also wenn wir die Reaktion der Umweltgruppen hören, dann ist das natürlich verheerend. Greenpeace, die Bundesregierung kann keinen Klimaschutz. Der WWF, eine Mischung aus Verzagen, Vertagen und Versagen. Sehr schön. Der BUND, ein Stückwerk mit halbgaren Maßnahmen. Und die Opposition im Bundestag ist dann nicht sehr viel gnädiger. Ich bin bitter enttäuscht, sagt Annalena Baerbock. Die FDP spricht von einer Mogelpackung und sagt, was ja auch stimmt, das ist jetzt ein fester Preis. Da können wir nicht davon ausgehen, dass es ein Emissionshandel ist. Also, ich würde mal sagen, Markus Söder hat gesagt, wir haben ja eine goldene Mitte getroffen zwischen denjenigen, die im Prinzip gar nichts tun wollen, und Leuten wie Fridays, die sagen, die Tonne CO2 muss weit über 100 Euro kosten. Das ist viel, viel, viel zu niedrig.
Wird denn jetzt alles gut mit diesem Klimapaket eigentlich?
Nein, das ist ein Beginn. Ich habe ja erwähnt, der Zielkorridor ist 2030. Ganz wichtiges neues Element, auch weil man eben gesehen hat, dass man 2020 zu kurz gegriffen hat, ist ein jährlicher Monitoring-Prozess. Experten sollen der Bundesregierung Jahr für Jahr sagen, ob man auf Kurs ist mit den Zielen, und zwar Ministerium für Ministerium. Da muss sich also ein Verkehrsminister demnächst rechtfertigen. Und wenn die Ziele nicht erreicht sind, dann muss er nachsteuern.
Also es wird ganz konkret überprüft.
Es wird überprüft, und es ist, wie gesagt, ein Bündel von Maßnahmen. Wir werden da in den nächsten Jahren nicht nur etwas über CO2-Preise hören. Die Kfz-Steuer geht CO2-abhängig hoch. Die Bahn soll billiger werden, die Mehrwertsteuer soll wegfallen. Das Geld, was das kostet, soll bei den Flügen reingeholt werden, indem man die Flugticketsteuer hochsetzt. Wenn ich auf Ölheizungen schaue, wichtiger Kostenfaktor, das kostet wirklich richtig Euro, so ein Ding auszutauschen, soll mit 40% gefördert werden. Die Dämmung von Gebäuden soll gefördert werden. Die erneuerbaren Energien sollen weiter ausgebaut werden. Da wurde es dann so ein bisschen schwammig. Bayern hat sich durchgesetzt und hat gesagt, also in Sachen Abstandsflächen, da bleiben wir bei unseren Auffassungen. Und das bedeutet, dass der Ausbau der Windenergie in Bayern wenigstens schwierig wird.
Was steckt drin im Klimaschutzpaket? Das hat euch Klaus Remme erklärt.
Deutschlandfunk Nova.
In diesem Update wollen wir diskutieren, vielleicht auch streiten, und zwar über das Klimaschutzpaket, heute vorgestellt worden. Und streiten kann man schlecht alleine, deswegen mache ich das auch nicht alleine, sondern mit zwei Menschen, die eben zu diesem Klimaschutzpaket eine sehr konträre Meinung haben. Und ich stelle euch die beiden mal kurz vor.
Hanna Zeuke ist Schülerin und bei Fridays for Future Nordheim in Niedersachsen. Sie sagt, das, was die Bundesregierung heute vorgelegt hat, ist viel zu wenig. Die Politiker hätten den Ernst der Lage nicht begriffen. Finn Wandhoff ist Geschäftsführer im Bundesvorstand der Schülerunion. Er sagt, das Paket ist ein guter Kompromiss der Regierung, geht aber zu sehr auf Einzelforderungen der Demonstranten ein.
Also herzlich willkommen nochmal, Hanna und Finn, hier in Deutschlandfunk Nova. Schön, dass wir mit euch sprechen können. Und ich würde gern erstmal mit Hanna anfangen. Ladies first, liebe Hanna, die Bundesregierung ist ja sehr zufrieden mit diesem Klimapaket. Angela Merkel hat heute bei der Pressekonferenz nochmal betont, das Ziel der Koalition sei es gewesen, unseren Kindern und Enkelkindern ein zukunftsfrohes Leben zu hinterlassen. Fühlst du dich da angesprochen, Hanna?
Ja, erstmal hallo. Ich finde, das ist ehrlich sehr schwer zu sagen, weil das, was Sie jetzt so preisgegeben haben, finde ich nicht ist passend für unsere Zukunft. Und ich finde, es ist auch kein Paket, sondern eher gesagt ein kleines Päckchen, was sie uns da liefern. Und kein bisschen wie das Pariser Klimaabkommen oder wie unsere Forderungen. Wir haben so viel mit Wissenschaftlern das so alles gemacht. Und dann sollte man doch eigentlich erkennen, dass das so nicht gut für unsere Zukunft ist. Und klar, sie haben uns jetzt was auf den Tisch gelegt. Aber es tut mir leid, aber das ist nicht komfortabel für unsere Zukunft und es müsste eigentlich dringend noch verändert werden, was aber ganz bestimmt nicht passiert.
Okay, also dir ist das Päckchen zu klein, sagst du. Hanna, gehen wir gleich nochmal drauf ein, auch was dir daran fehlt. Wie ist es bei dir, Finn? Fühlst du dich davon angesprochen, wenn Angela Merkel sagt, wir können unseren Kindern und Enkelkindern ein zukunftsfrohes Leben hinterlassen, also dass die Chance zumindest größer ist mit diesem Klimaschutzpaket?
Na, ohnehin. Also man muss ja sowieso dazu sagen, wir haben ja jetzt nicht erst begonnen, irgendwie im Klimakabinett etwas zu machen, seit es Fridays for Future gibt oder seit dieses Umweltthema auch in den Köpfen der Menschen angelangt ist, sondern wir machen das ja schon sehr, sehr lange. Und das Klimakabinett war ja auch eine Idee, die es vor dieser Bürgerbewegung im Prinzip schon gab.
Ich muss kurz dazwischen fragen, Finn, wenn du von wir sprichst, wen meinst du da?
Die CDU-CSU.
Ah, okay, alles klar. Gut, ja, genau. Dann gerne weitermachen jetzt.
Genau, und wir machen ja nicht erst seit gestern Klimapolitik, sondern auch das schon länger. Eine Sache vielleicht kurz vorweg. Ich kann verstehen, wenn viele den Eindruck haben, dass wir das jahrelang irgendwie nicht in Prio 1 hatten auf der Agenda, dieses super wichtige Thema, und dass wir da zu wenig gemacht hätten. Ich wage da mal einen Vergleich, der vielleicht für viele, zumindest Ältere, vielleicht greifbar ist. Es ist wahrscheinlich ein bisschen wie wenn normale Menschen ihre Steuererklärung machen oder so. Das ist ja auch eine Sache, die muss gemacht werden. Jeder weiß, wie dringend das ist. Das braucht man für seinen Alltag, ist ganz essentiell. Und jeder weiß auch, zu wann es nötig ist. Aber irgendwie wird es immer erst kurz vor knapp gemacht, wenn es dann wirklich dringend ist. Und genau das Gefühl habe ich jetzt auch gerade. Und ich glaube, dass das Paket von der Großen Koalition viel Gutes mit sich bringt. Und wo ich aber bei Hanna bin, tatsächlich ist die Feststellung, dass da noch mehr ginge.
Okay, da seid ihr euch...
Ich weiß nicht, ob wir das Gleiche fordern.
Ja, okay, das wäre eben jetzt mal interessant zu erfahren. Also, vielleicht gehen wir noch mal kurz zurück zu Hanna. Hanna, du hast eben schon gesagt, das Päckchen ist dir eigentlich viel zu klein. Was hätte denn noch mit reingemusst, deiner Meinung nach?
Also, mehr mit reingemusst, finde ich gar nicht, hätte es, sondern einfach das, was so auf den Tisch gepackt wurde, das hätte man mehr ausbauen sollen. Zum Beispiel mit den Bahntickets wird das jetzt von 19% auf 7% gesenkt.
Das also die Mehrwertsteuer aber, wird gesenkt,
ja, genau. Das bringt uns aber jetzt auch nicht wirklich viel, weil unserer Meinung nach sollten die Bahntickets kostenlos sein. Weil auch wenn jetzt die Mehrwertsteuer auf 7% sinkt, sind sie trotzdem noch teuer. Und ganz viele fahren trotzdem lieber mit dem Auto als mit der Bus, mit der Bahn oder sonst irgendwas, weil es einfach billiger ist. Und diese 7% jetzt nur noch, die bringen da auch nicht wirklich viel.
Aber kostenlose Bahntickets, Hanna, muss man natürlich auch irgendwie finanzieren. Das kann ich mir tatsächlich auch, was den Bundeshaushalt angeht, ein bisschen schwierig vorstellen. Wenn ihr das fordert oder wenn du das forderst, jetzt mal stellvertretend für Fridays for Future, habt ihr denn dann auch eine Idee, wie zum Beispiel sowas finanziert werden sollte?
Ja klar, also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Zum Teil ist es jetzt ja auch so, dass E-Autos mehr gefördert werden. Aber Autos generell braucht man nicht, außer eventuell auf diesen kleinen Dörfern, wo die recht dringend sind. Aber so in Großstädten und sowas kann man ja auch die Bus und die Bahn einfach ausbauen und dafür Plätze erschaffen, wo Autos verboten sind. Und dadurch spart man halt auch wieder Geld, weil man halt diese E-Autos nicht fördern muss, wenn es die nicht gibt. Und man spart Geld von normalen Autos und die kann man dann halt in Bahn und in Bus reinpacken.
Finn, wie ist das bei dir? Also bist du dabei bei Hanna, dass sie zum Beispiel sagt, also man müsste eigentlich noch mehr tun, zum Beispiel um Bahnfahren, Bus und Bahnfahren attraktiver zu machen? Das fehlt eigentlich in diesem Paket, die Anreize dafür?
Also ich bin der Meinung, dass da noch mehr gegangen wäre in so einem Paket. Ich sage auch gleich genau was. Und ich muss aber zuerst auch vielleicht mal tatsächlich Fridays for Future ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich nehme selber nicht teil an den Demonstrationen und habe da auch meine Gründe für, die ich auch gerne noch nennen kann. Aber ich muss erst mal sagen, es ist, glaube ich, nicht die Aufgabe von der Demonstration oder von eben dieser Bewegung, die Lösung schon zu schaffen oder vorzuschlagen, sondern ich glaube, das, was die Politik daraus mitnehmen sollte, ist, dass Politik eigentlich auch mehr Verantwortung zur Führung braucht und auch mehr Selbstbewusstsein zu führen und selbst konkrete Vorschläge zu machen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die mir ein bisschen auch jetzt bei diesem Paket gefehlt hat. Ich habe das Gefühl, und da gehen Hannas und meine Meinung wahrscheinlich dann wieder auseinander, eben, dass nicht die Forderungen, die jetzt drin stehen, quasi in die richtige Richtung führen, aber zu schwach umgesetzt sind, sondern ich habe das Gefühl, dass sie in die komplett falsche Richtung gehen zum Teil, beziehungsweise dass es eigentlich Peanuts sind, die nice to have sind, aber noch nicht die großen Lösungsansätze. Die wären für mich zum Beispiel eher im Bereich der Aufforstung, im Bereich der Schadstofffilterung bei großen CO2-Emittenten und im Bereich des Plastikrecyclings, wo wir noch große Defizite haben.
Hanna, wie ist es bei dir? Sagst du, das sind Punkte, die du vermisst, die du dir gewünscht hättest?
Ja klar, auf jeden Fall, das sind auch wichtige Punkte, die mit dabei sein sollten. Nur finde ich, dass die großen Sachen erstmal am wichtigsten sind.
Was sind denn die großen Sachen?
Zum Beispiel jetzt mit diesem ÖPNV, genauso wie mit den Fliegen, mit dem Strom und generell die ist halt, also mit der CO2, mit der Steuer. Das ist so eigentlich so das Wichtigste. Was ich vermisse, sind zum Beispiel so ein paar Forderungen von FFF.
Also die, von Fridays for Future, genau, ne, die Abkürzung, ja.
Von Fridays for Future, die einfach nicht mit einbezogen wurden, obwohl wir explizit gesagt haben, das ist das, was die Wissenschaftler heutzutage sagen, auch schon früher gesagt haben und was eigentlich das Wichtigste und das Beste für unsere Zukunft ist. Und das haben sie leider nicht beachtet.
Wie ist das denn, Finn? Du hast jetzt gerade gesagt, du selbst gehst eigentlich nicht mit bei diesen, also nicht eigentlich, du gehst nicht mit bei den Fridays for Future Demonstrationen. Was spricht denn eigentlich dagegen aus deiner Sicht? Ich meine, es ist eine Bewegung, die ja jetzt zumindest auch auf einer politischen Ebene etwas bewirkt hat. Also es schadet doch eigentlich nicht, sich zu engagieren, oder?
Ich weiß nicht, wo jetzt konkret politisch etwas bewirkt wurde. Also ich sehe da halt viel Aufmerksamkeit in den Medien.
Ja,
und
aber
das ist
darf
absolut,
ich dich kurz?
Ist absolut richtig.
Ja, darf ich dich kurz unterbrechen?
Moment.
Ich glaube, du weißt das noch nicht. Also wenn ich mal heute an Herrn Söder denke oder eben auch an Herrn Scholz, die beide betont haben, dass sie sehr froh sind, dass es eben Menschen gibt, die auf die Straße gehen und die eben die Politiker im Endeffekt auch nochmal mit der Nase drauf stoßen, dass sich etwas tun muss. Also es gibt ja durchaus auch Zustimmung von Politikerseite.
Das Ding ist halt, dass die Union ja schon lange Umweltpolitik aktiv betreibt. Wir haben nur nie gelernt, das irgendwie selbstbewusst und richtig zu verkaufen. Das ist eine Entwicklung, die jetzt einhergeht. Und darum finde ich auch diesen Vergleich mit der Steuererklärung quasi, auch wenn das soll irgendwie überhaupt nicht despektierlich klingen oder das Ganze irgendwie kleinreden, sondern es ist einfach ein banaler Vergleich, der das Ganze irgendwie ganz gut mal auf den Punkt bringt. Weil wir machen das schon lange und wir machen das auch schon wirklich seit vielen, vielen Jahren mit vielen, vielen Ideen. Wir hatten auch schon viele renommierte Umweltpolitiker in den eigenen Reihen, auch in der Bundestagsfraktion. Haben wir nie gelernt, das irgendwie vernünftig zu vermarkten und kommen eben erst jetzt da drauf und zwar quasi mit einer Mahnung, wenn man so will, wenn man im Bild quasi bleibt. Wir haben jetzt quasi eine Abmahnung gekriegt von der Bevölkerung und lernen halt jetzt, dass wir den Leuten eben auch sagen müssen, so was wir überhaupt tun. Und deshalb ist es ja auch richtig, dass heute dieses Papier veröffentlicht worden ist vom Klimakabinett.
Kabinett, genau so heißt es.
Genau. Wenn ich nicht mit oder warum ich nicht mitlaufe bei Fridays for Future oder warum ich mich an den Demonstrationen nicht beteilige, hat einfach den Grund, dass es dort mittlerweile viele Strömungen gibt, mit denen ich mich einfach überhaupt nicht identifizieren kann. Da ist dann die Schnittmenge wahrscheinlich nur noch, dass man halt keinen Klimawandel möchte. Aber da gibt es halt ein paar Dinge. Also einmal ein Personenkult um manche Köpfe, der, glaube ich, nicht gesund ist für so eine Demonstration, die ja eigentlich ein hehres Anliegen hat. Dann so eine gewisse Fortschrittsfeindlichkeit und dann habe ich heute wieder auf einem Banner gesehen, halt irgendwie einen Spruch, SUVs zu Flugscharen, also da wird quasi ein Spruch aus der Bibel, der früher von der sozialistischen Bewegung, also eben Schwerter zu Flugscharen, oft benutzt worden ist aus pazifistischen Beweggründen, der wird jetzt eben dann missbraucht in so einem polemischen Bild mit einem SUV als Feindbild. damit kann ich mich einfach überhaupt nicht identifizieren.
Ja, jetzt habe ich noch eine kurze letzte Frage an Hanna. Hanna, wenn du das jetzt hörst, was Finn sagt, warum er nicht mitgeht, kannst du es nachvollziehen?
Nein, überhaupt nicht. Also mit dem Personenkult, ja, da haben wir, also da sind wir auch intern sehr viel herumkonstellieren und probieren immer bestimmte Personen nicht so viel in der Öffentlichkeit stehen zu haben. Nur wir sind alle nur Menschen und wir dürfen schließlich letztendlich selbst entscheiden. Und klar, die Presse möchte auch immer die Person haben, die halt schon am meisten in der Öffentlichkeit stand. Und das ist eher eine Geste von der Presse aus und nicht von uns. Ganz oft können wir auch einfach nicht sagen, ja, dann kommt jetzt aber die Person und nicht die Person, die schon 10.000 Mal bei Stern war oder sowas. Und mit den verschiedenen Sprüchen auf Bannern, klar, da gibt es verschiedene Ortsgruppen in Deutschland, die Banner haben, die nicht so ganz für FFF stehen. Nur die Ortsgruppen dürfen selbst entscheiden. Und ich glaube, dann warst du entweder bei einer falschen Demo, wo die einen Banner hatten, der nicht passend war. Aber eigentlich sind alle Ortsgruppen so, dass sie keine schlimmen Banner oder Transfis vorne haben und zeigen immer nur, wir sind friedlich, wir wollen keinen Stress und das zeigen wir auch.
Ich danke euch an dieser Stelle fürs Gespräch. Finn Wandhoff ist Geschäftsführer im Bundesvorstand der Schülerunion und Hanna Zeuke ist Schülerin bei Fridays for Future in Northeim in Niedersachsen. Wir haben darüber gesprochen, wie zufrieden oder unzufrieden sie sind mit dem Klimaschutzpaket, das seit heute steht.
Deutschlandfunk Nova.
Die Fußball-Europameisterschaft 2024 nicht bei ARD und ZDF. Diese Schlagzeile hat heute bei vielen Fußballfans für ein bisschen Schnappatmung gesorgt. Ausgerechnet bei der EM, die in Deutschland stattfindet, könnte das öffentlich-rechtliche Fernsehen leer ausgehen. Tobias Jobke aus unserer Nachrichtenredaktion. Was ist denn dran an dieser Schlagzeile?
Ja, also erstmal, es ging heute tatsächlich darum, wer die Übertragungsrechte an den insgesamt 51 Spielen der Europameisterschaft in 5 Jahren bekommt. Und da hat offenbar die Telekom die Nase vorn. Einige Medien haben gemeldet, dass der Deal mit dem Europäischen Fußballverband UEFA schon perfekt ist. Andere schreiben von einer Entscheidung erst in den kommenden Tagen. Noch ist also nichts offiziell. Es sieht aber so aus, als könnten ARD und ZDF bei der UEFA tatsächlich das Nachsehen haben.
Wenn wirklich die Telekom die Live-Rechte an der EM 2024 abräumt, heißt das, es gibt keine Chance mehr, die Spiele in ARD und ZDF zu sehen?
Nee, keine Panik. Also selbst wenn sich Telekom und UEFA tatsächlich einigen oder geeinigt haben, dann gibt es immer noch Spielraum. ARD und ZDF hatten ja auch schon bei den Übertragungsrechten für die Olympischen Spiele 2018 bis 2024 das Nachsehen gegen den Discovery-Konzern. Allerdings haben sie dann von ihm Sublizenzen gekauft, sodass es doch noch olympische Momente im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gab und geben wird. Und genauso könnten ARD und ZDF Sublizenzen von der Telekom kaufen, für einzelne EM-Spiele zum Beispiel. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass die Telekom solche Sublizenzen anbieten wird, weil sie damit viel Geld verdienen kann. Allerdings könnten auch Privatsender zuschlagen.
Kann ja aber auch sein, dass die Telekom die Spiele lieber selbst zeigen will, um ihr eigenes Internetangebot eben zu pushen. Oder ihr reicht vielleicht nicht, was ARD und ZDF ihr dann eben an Geld bieten für diese Sublizenzen. Was wäre denn dann?
Auch dann wird die Welt nicht untergehen. Es gibt ja den.
Das ist beruhigend.
Ja, für Fußballfans. Es gibt ja den Rundfunkstaatsvertrag und der regelt, dass Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung frei empfangbar sein müssen. Und dazu zählen das Eröffnungsspiel, sämtliche Spiele der deutschen Mannschaft, die Halbfinals und das Finale. Ob es jetzt dem Rundfunkstaatsvertrag gerecht wird, wenn die Telekom von diesen Spielen einfach kostenfrei auf ihrer Internetplattform Magenta TV berichten würde, das ist zurzeit offen. Oder ob das eben wirklich im Fernsehen von einem Fernsehsender gezeigt werden muss. Jedenfalls wäre so eine Internetberichterstattung für viele ältere Fußballgucker ja auf jeden Fall eine Umstellung.
Was würde das denn für die Telekom bedeuten, wenn sie wirklich diesen Deal mit der UEFA hinbekommt?
Für die wäre das ein Coup. Noch nie sind ARD und ZDF bei EM-Rechten leer ausgegangen. Die Telekom bietet ja schon seit einigen Jahren verstärkt auf dem Sportrechtemarkt mit. Jetzt könnte sie also den Aufstieg in die Liga der großen Fußballberichterstatter schaffen. Dazu zählen neben ARD, ZDF, ZDF und RTL, vor allem Sky und der aufstrebende Sender DAZN. Auch die Telekom hat schon Erfahrungen mit Fußballübertragungen, bis jetzt allerdings nur von Spielen der dritten Fußballliga. Ansonsten konzentriert sie sich auf andere Sportarten wie die Deutsche Eishockeyliga oder jetzt zuletzt die Basketball-Bundesliga.
Vor der EM in Deutschland steht kommendes Jahr erstmal die EM in 12 Ländern an. Gibt es die Spiele denn dann komplett auch in ARD und ZDF?
Also die Quali-Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die sind gerade nur bei RTL zu sehen, aber die ganze Endrunde der EM 2020, die läuft auf jeden Fall im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Wie es dann eben in 5 Jahren sein wird, das ist weiter offen, aber wie gesagt, keine Panik.
Die Telekom steht offenbar kurz davor, ARD und ZDF die Übertragungsrechte für die Fußball-EM 2024 wegzuschnappen, ausgerechnet eben vor der EM, die in Deutschland stattfinden wird. Tobias Jopke aus der Nachrichtenredaktion von Deutschlandfunk Nova mit den Hintergründen für euch.
Deutschlandfunk Nova.
Upskirting habt ihr schon mal gehört, hoffentlich noch nicht selbst erfahren. Upskirting ist nämlich, wenn jemand heimlich unter den Rock fotografiert. Das soll jetzt verboten werden in Deutschland. Mehrere Bundesländer haben heute Anträge in den Bundesrat dazu eingebracht. Angestoßen worden ist das Ganze durch eine Online-Petition von zwei jungen Frauen. Pascal Fischer aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat mehr Infos für euch. Pascal, wie haben denn die Initiatorinnen dieser Online-Petition heute reagiert?
Ja, ich habe Ida Sassenberg erreicht. Die war ganz begeistert, dass es vielleicht schon bald ein Anti-Upskirting-Gesetz gibt.
Ich glaube, wir können es noch gar nicht glauben, dass das jetzt tatsächlich doch so schnell passiert. Und wir sind wirklich super gespannt, was da rauskommt. Also die Vorstellung, dass das 2019 noch passieren könnte, ist wahnsinnig heftig. Also das hätten wir nie erwartet, als wir damit angefangen haben, dass das vielleicht im selben Jahr noch passieren könnte.
Ja, Ida Sassenberg und Hanna Seidel hatten diese Online-Petition ja wirklich erst im April 2019 gestartet.
Dann sag nochmal eben, hat wahrscheinlich nicht jeder auf dem Schirm. Warum ist denn jetzt ein anderes Gesetz überhaupt nötig?
Ja, man muss sagen, eigentlich ist Upskirting strafbar, aber nur unter zwei Bedingungen. Erstens, wenn es in einem geschützten Raum geschieht, also Duschkabine, Wohnung, Umkleidekabine, was auch immer, oder im öffentlichen Raum, ja, also so Musikfestival oder so. Aber dort dann eben nur, wenn der Täter die Bilder dann weiterverteilt, also auf Facebook stellt oder in diesen ominösen Bildertauschbörsen verteilt. Und wenn der sich zu Hause dran aufgeilt, ja, dann ist das erstmal nicht strafbar.
Wie will man das jetzt fassen, strafrechtlich?
Als sexuelle Belästigung. Ida Sassenberg hat mir erzählt, der baden-württembergische Justizminister, Guido Wolf heißt der, der ist damals auf die Petition aufmerksam geworden und hat Ida und Hanna ins Ministerium zu sich eingeladen. Und der wollte das dann aber zuerst so machen, wie viele Juristen das auch immer noch meinen jetzt, über den Paragraph 201a gehen. Da geht es so ganz kurz gesagt um den Schutz der Bildrechte im persönlichen Bereich. Und Guido Wolf musste aber dann seine Meinung ändern und gibt das auch ganz gerne zu.
Die Dimension dieser Straftat ist tiefgründiger. Es geht auch um das Empfinden dieser betroffenen Frauen über die Tat hinaus. Was macht der Täter mit der gefertigten Bildaufnahme? Sie wird verbreitet. Sie dient dazu, dass andere sich daran ergötzen, sich befriedigen.
Ja, bislang wäre für den Straftatbestand sexuelle Belästigung eine Berührung notwendig oder eine zusätzliche Beleidigung oder Herabsetzung. Und jetzt wird Upskirting sozusagen ein Fall von sexueller Belästigung.
Was steht sonst im Gesetzentwurf?
Ja, es steht zum Beispiel explizit kein Geschlecht des Opfers drin. Die meisten Opfer sind ja wohl Frauen, aber können auch Männer sein. Es steht auch kein bestimmtes Kleidungsstück drin. Ja, also Männer, Intersexuelle, Leute mit Boxershorts, gleich welchen Geschlechts, können im Grunde klagen. Und für die Täter gibt es als Strafe bis zu 2 Jahren Haft oder auch eine Geldstrafe.
Naja, also ich meine, es klingt ja schon jetzt nach einer kleinen Erfolgsgeschichte, ne? Die Petition noch gar nicht so lange her, im April, und jetzt stehen wir kurz vorm Gesetz.
Ja, kann man so sehen. Bei der Geschwindigkeit ist das sicher ein Erfolg. Andererseits gibt es das Problem ja auch schon viel länger. Ida Sassenberg hat mir erzählt, sie hatte zuerst befürchtet, dass das alles nur so ein Publicity-Stunt wird. Und dann hat sich Justizminister Guido Wolf aus Stuttgart aber richtig reingehängt. Hat Bayern, NRW und das Saarland in der Justizministerkonferenz überzeugt. Die haben die Initiative zusammen heute dann eingebracht. Rheinland-Pfalz und Bremen übrigens haben heute auch nochmal gesondert gefordert, dass sich der Gesetzgeber mit dem Thema befasst. Ulrike Reuder, die ist Pressesprecherin im bayerischen Justizministerium, die sagt aber auch,
Also es ist so, dass Bayern eigentlich schon seit vielen Jahren auf dieses Problem hinweist. Wir haben schon 2014 auf diesen gesetzgeberischen Handlungsbedarf hingewiesen und haben damals auch schon einen Prüfantrag in den Bundesrat eingebracht, der damals leider keine Reaktion ausgelöst hat.
Also hätte man alles auch schon Jahre früher haben können.
Vielleicht hat es auch noch ein bisschen was damit zu tun mit der Debatte MeToo und so weiter. Vielleicht Klar. hat das ja auch tatsächlich noch mal einiges in Bewegung gesetzt. Wie geht's denn jetzt weiter?
Also der Gesetzentwurf wird jetzt erst in den Ausschüssen beraten, dann kommt es zu einer Abstimmung. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, hat Guido Wolf mir gesagt. Die Bundesregierung erhebt alles zum Gesetz, Punkt aus. Oder sie formuliert ein eigenes Gesetz, vielleicht mit inhaltlichen Akzentsetzungen, Abweichungen. Ist jetzt schwer, einen Zeitrahmen zu nennen. Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf, also der hat mir auch gesagt, bei den Beratungen herrschte heute weitgehend Einigkeit. Auch die CDU-CSU-Fraktion zum Beispiel sieht das alles so wie die Antragsteller. Also kein großer Dissens, das wird wahrscheinlich bald eingesetzt.
Heute haben vier Bundesländer einen Gesetzesentwurf im Bundesrat präsentiert. Und zwar gegen Upskirting. Das soll strafbar werden in Deutschland. Infos dazu von unserem Reporter Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova.
Klar, Arbeitszeit kann man flexibler machen. Homeoffice, Gleitzeit, Jobsharing kennen wir schon. Und ein paar dieser Ideen werden ja auch schon umgesetzt. Unser Arbeitsminister Hubertus Heil, der hat heute noch eine ganze Reihe von neuen Vorschlägen gemacht. Zum einen, wir Arbeitnehmer besser schützen, aber eben auch unsere Arbeit flexibler oder sollte man sagen noch flexibler machen möchte. Ein Vorschlag von ihm, jeder Arbeitnehmer soll ein persönliches Arbeitszeitkonto bekommen. Also ein Konto, auf dem man sammeln kann, Überstunden zum Beispiel oder Urlaubstage, die man nicht genommen hat. Und irgendwann kann man die dann abfeiern. Johannes Döbbelt, unser Reporter von Deutschlandfunk Nova, hat mal recherchiert, ob es sowas eigentlich schon gibt und falls ja, wie das eigentlich funktioniert.
Ein Konto für die Arbeitszeit. Wenn viel zu tun ist, bleibt man länger und macht Überstunden. Wenn es eher entspannt ist, nimmt man sich mal ein oder mehr Tage frei. In einigen Branchen ist sowas ziemlich verbreitet und völlig normal. Zum Beispiel im öffentlichen Dienst, in der Energiewirtschaft oder in der Industrie.
Ich habe ein Arbeitszeitkonto und da muss natürlich, wenn ich einen Gleittag nehmen will, den muss ich natürlich vorher ankündigen, dass dann auch tatsächlich für Ersatz gesorgt wird, beziehungsweise eine Vertretung da ist.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, hat diese Arbeitszeitkonten untersucht. Ergebnis: Jedes dritte Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern die Möglichkeit, extra Zeit zu sammeln und wieder abzufeiern in Form von Freizeit. Doch für dieses Abfeiern hat man meist nur begrenzt Zeit.
Wenn man sich das mal anschaut, dann sind es insbesondere die kurzfristigen Arbeitszeitkonten. Also das heißt Arbeitszeitkonten, die innerhalb von einem halben Jahr oder von einem Jahr ausgeglichen sein müssen.
Das ist Professor Hans-Dieter Gerner, der fürs IAB Arbeitszeitkonten untersucht hat. Und sein Bericht zeigt auch, langfristige Konten sind noch sehr selten. Also Konten, auf denen man über Monate und Jahre Überstunden oder nicht genommene Urlaubstage ansammeln kann, um später dann zum Beispiel ein Sabbatical zu machen. Natürlich will sowas auch nicht jeder. Manche von uns wollen halt lieber unter der Woche jeden Tag eine einigermaßen geregelte Freizeit haben, als jahrelang eine Überstunde nach der anderen zu kloppen, um dann lange freizunehmen. Viele Arbeitnehmer haben aber überhaupt keine Chance, Überstunden mit Freizeit auszugleichen, weder lang noch kurzfristig.
Ich arbeite in einer Werbeagentur und lasse es jeden Tag 1 bis 2 Überstunden sein. Das ist für Werbeagenturen, sage ich jetzt mal, wenig, aber es ist trotzdem Überstunden, die du halt natürlich nicht abfeiern kannst.
Und auszahlen lassen geht auch nicht. Da steht dann im Arbeitsvertrag sowas wie, Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Auch in Banken, Versicherungen oder im Gastgewerbe, also zum Beispiel in Hotels oder Restaurants, sind laut dem IAB Arbeitszeitkonten eher selten. In manchen Jobs sind sie auch kaum vorstellbar, meint Hans-Dieter Gerner.
Wir haben jetzt beispielsweise ein Bauunternehmen und dieses Bauunternehmen, das hat immer 5, 6 Leute, die arbeiten dann, die verputzen beispielsweise auf dieser Baustelle. Da ist es schwierig, wenn da jeder dann ein gewisses Maß an Arbeitszeitflexibilität hat, weil ja da wirklich die Beschäftigten Hand in Hand arbeiten müssen. Das muss dann ineinander greifen.
Außerdem haben manche Menschen in ihrem Job ja so viel zu tun, dass sie zwar viele Überstunden anhäufen, sich aber gleichzeitig fragen, wann soll ich die abfeiern? Nächste Woche, nächsten Monat haben Sie wieder viel um die Ohren. Und wenn Sie dann 2-3 Tage zu Hause bleiben, dann bleibt die ganze Arbeit liegen. Und der Stress wird noch größer.
Das ist etwas, das kann man natürlich angehen. Also zum einen, ne, gibt es Arbeitsschutz, der schon einmal besagt, dass es Grenzen gibt, wie viel an einem Tag überhaupt gearbeitet werden darf oder in einer Woche gearbeitet werden darf.
Das ist Susanne Steffes, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.
Und dann kann man natürlich sich darüber Gedanken machen, kann man Regelungen schaffen, dass Überstunden auf jeden Fall in irgendeiner Form kompensiert werden müssen.
Arbeitsminister Heil lässt gerade prüfen, ob es für alle Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf ein Arbeitszeitkonto geben kann. Dann hätte also jede und jeder das Recht, seine Überstunden abzufeiern. Doch das könnte wieder neue Probleme schaffen, meint Hilmar Schneider, Leiter des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit in Bonn.
Unter anderem muss man ja auch dann definieren, was Arbeit überhaupt ist. Und wenn es jetzt um Tätigkeiten geht, die man auch von zu Hause aus machen kann, und da jetzt auch noch der Anspruch mit einem Arbeitszeitkonto verknüpft wird, dann ist das nicht mehr so einfach, weil dann ist ja die Frage, wie lange hat jemand denn eigentlich gearbeitet, der gar nicht der Arbeitszeiterfassung unterlegen war. Das kann man als Arbeitgeber ja gar nicht richtig kontrollieren.
Trotzdem, Arbeitszeitkonten sind durchaus eine von mehreren Möglichkeiten, um Arbeit flexibler zu machen und einen tatsächlichen Ausgleich für Überstunden zu schaffen. Valeska, die als Assistentin bei einem Immobilienunternehmen arbeitet, würde sich so ein Konto wünschen.
Ich könnte zumindest mal einen Tag oder mehrere Tage dann frei machen und so sagt man immer, okay, ich gehe mal 2 Stunden eher. Am Ende, glaube ich, ist es für uns eher schlechter, weil wir dann doch weniger abfeiern, als wir eigentlich arbeiten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.